Wenn diese Versorgungslinie unterbrochen ist, wenn zum Beispiel es nicht gleich hell wird, ja, dann wird der Konsument recht schnell ungehalten. Da sieht man wieder, dass wir in Europa ein Dieselproblem haben und kein Benzinproblem. Na, diese Alarmrufe sind real. Die Fluglinien wissen das. Sie sehen ganz genau, dass dieser Engpass kommt. Und deswegen gibt es diese Flugausfälle.
Message macht Medien mit Gerald Fleischmann. Die Macht der Worte, Medienstrategien und die Message dahinter. Für alle, die verstehen wollen, wie Meinung gemacht wird.
Und heute widmen wir uns dem Thema zwischen Pipeline und Headline und wir sprechen dazu mit Herrn Johannes Benigni. Sie sind anerkannter Energieexperte. Sie treten viel in Interviews auf und auch in Talkshows und sind bekannt dafür, dass Sie ein sehr kompliziertes Thema sehr einfach und verständlich erklären. Es geht um Energie, um Öl, Gas und aktuell natürlich im Licht der Iran-Krise. Vielen herzlichen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind.
Gerne.
Herr Benigni, Sie sind Gründer des Analysehauses GPC Vienna, wenn ich das so nennen darf. Sie beraten Regierungen, Organisationen, Unternehmen international. Sie erstellen da Analysen für Energiethemen. Jetzt weiß ich, es ist im Beratungsgeschäft nicht üblich, dass man sagt, wer die Kunden sind. Ich erlaube es mir einfach zu fragen, aber es ist keine Pflicht, dass Sie es beantworten. Es kann ja auch sein, dass beispielsweise, was Regierungen betrifft, im Energiebereich gibt es ja auch Geheimhaltungsstufen, dass man sich's vorstellen kann. Wen ungefähr beraten Sie da?
Ja, weltweit haben wir sehr viele Energiekonzerne, Regierungen beraten, Unternehmen. Im Prinzip geht es immer um die Frage Einkauf, Verkauf von Energie, Frage der Bepreisung, der Besteuerung, des Absicherns, also Hedging. Es geht um die Frage des Ausbaus und Ausbaus von Energieanlagen oder Umgestaltung von Energieerzeugungsanlagen, die Strategieentwicklung gerade in dem Bereich, auch die Frage, wie weit Förderungen sinnvoll sind. Wir haben eine eigene Abteilung, die sich mit CO2 beschäftigt, CO2-Messungen vornimmt. Mhm. Also wir sind relativ breit aufgestellt und würden uns als Energiepragmatiker bezeichnen.
Mhm. Sie hat noch Funktionen. Ich erwähne es nur kurz. Sie begleiten beide meines Wissens nicht mehr. Sie waren einmal ENOC, also das im Komitee für Risikomanagement. Das gehört den Vereinigten Arabischen Emiraten, soweit ich informiert bin. Und einmal auch bei der Tochterfirma einer russischen Ölfirma Lukoil in der Schweiz angesiedelt. Da waren Sie im Verwaltungsrat, sind Sie aber auch mittlerweile ausgeschieden. Das heißt, solche Funktionen begleiten Sie derzeit nicht mehr.
Ich habe immer wieder solche aufsichtsratsähnlichen Funktionen begleitet, derzeit nicht. Habe mich auch immer, wenn es irgendwo Sanktionen gegeben hat, nachher aus solchen Konfliktthemen rausgehalten und bin dann aus diesen Verträgen ausgeschieden. Das ist jetzt nicht nur in diesen zwei Fällen der Fall, sondern es ist weltweit ständig irgendwo ein Konflikt. Ja, und als Berater ist man immer tunlichst bemüht, dass man sich da raushält.
Ich habe es erwähnt, Sie arbeiten für Regierungen, Organisationen, für Unternehmen. Immer das angeschaut, in Bahrain, in China, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Indien, Irak, Iran, Italien, Japan, Kuwait, Libyen, Oman, Österreich, Portugal, Katar, Russland, Saudi-Arabien, Schweiz, Singapur, Thailand, Türkei, VAE, USA und so weiter. Sie sind sehr breit aufgestellt. Damit man sich's vorstellen kann, welches Problem haben diese Länder, Firmen, Organisationen und was bieten sie an, um das Problem zu lösen? Was ist dieses Angebot, das Sie da liefern? Weil das ist ja sehr gefragt offensichtlich.
Ja, es ist sehr gefragt, ist auch sehr spezialisiert. Wenn man aus der Marktanalyse kommt, ist oft die Frage, wo kaufe ich ein, wie kaufe ich ein, was kaufe ich ein, wie kann ich das verkaufen im Energiebereich? Das ist nicht so trivial. Da muss man die Märkte kennen. Die Frage, wie bepreise ich Energie, ist hochgradig eine Frage der Wertschöpfung auch. Da gibt's also sehr viel, da liegt sehr viel Geld drinnen, dass man, wenn man weiß, wie das passiert. Die Regierungen wollen wissen, wie sie besteuern, gerade wenn sie zum Beispiel Energie fördern, wie sie es auch bepreisen, wenn sie es verkaufen in regulierten Märkten. Risikomanagement ist heutzutage ein sage ich mal, mittlerweile schon sehr gängiges Thema. Konzerne haben da oft noch das Problem, dass sie nicht so geschult sind im Umgang zwischen Derivativen und physischen Märkten. Natürlich, Marktanalyse hilft zu überlegen, ob man Erzeugungsanlagen ausbaut, ob man sie umbaut, ob man sie stilllegt. Da braucht man qualifizierte Meinungen dazu, da helfen wir. Und natürlich geht es immer um Strategie. Ja. Wenn man sich das Ganze anschaut, ist die Frage, in welche Richtung möchte man gehen, wenn sich die Welt ändert, wenn sich alles drumherum ändert, wenn sich Gesetze ändern und wenn die Nachbarn sich ändern.
Medial ist das, ist mein Eindruck, ziemliche Blackbox. Also man hört immer von, also man kennt eigentlich gar nicht diese ganzen Pipelines, wo das Gas und das Öl nach Europa kommen, wie sich das aufteilt. Wenn dann ein Konflikt stattfindet, also beispielsweise die Ukraine, der Krieg in der Ukraine, dann hört man von einer Pipeline namens Nord Stream, dann wird das plötzlich medial bekannt. Wenn dann so ein Krieg ist wie im Iran, dann wird plötzlich weltweit bekannt die Straße von Hormuz, also dort beim Persischen Golf zwischen Iran und arabischer Halbinsel, wird plötzlich medial bekannt. Aber ansonsten ist das eine ziemliche Blackbox und man weiß eigentlich kaum, wo laufen diese ganzen Pipelines? Wie kommt diese ganze Energie nach Europa und nach Österreich? Kann es vielleicht auch sein, dass man das gar nicht so sehr möchte, weil es handelt sich ja um kritische Infrastruktur, dass das vielleicht durchaus auch ein gewisses Interesse ist, dass das gar nicht so bekannt ist, wo das alles verläuft?
Ich glaube, das Konsument, der interessiert sich nicht wirklich um diese Themen. Nicht? Dem interessiert das, dass er, wenn er zur Tankstelle fährt, dass er dort eben tanken kann, dass wenn er in einen Raum reinkommt und es ist dunkel, dass er den Lichtschalter anmacht und es wird hell. Wenn diese Versorgungslinie unterbrochen ist, wenn zum Beispiel es nicht gleich hell wird, ja, dann wird der Konsument recht schnell ungehalten. Nicht? Also der hat eine gewisse Erwartungshaltung. Dass es dahinter natürlich Systeme gibt, Lieferketten, das nimmt da als gegeben an und da ist der Konsument eigentlich schon ein bisschen abgehoben. Ja.
Okay. Herr Benigni, ich habe mir das erlaubt, wir haben uns erlaubt, eine Grafik zu machen, weil sozusagen es gibt öffentlich eigentlich kaum verfügbar, wie diese Pipelines verlaufen. Ja. Und wir haben uns erlaubt, das einmal selbst nachzustellen. Sie sind der Experte, Sie sagen, wenn da irgendwo ein Schnitzer dabei ist. Man sieht hier, dass, was das Öl betrifft, 60% kommen aus Kasachstan. Das ist hier eingezeichnet im Osten und verläuft über die Caspian Pipeline Consortium ans Schwarze Meer nach Novorossiysk, wenn ich das richtig ausspreche, geht dann über das Tankschiff per Schiff nach Triest und geht dann von Italien über die Transalpine Ölleitung nach Österreich, über den Blöckenpass nach Kärnten und von dort nach Schwechat, wo es raffiniert wird. 20% unseres Rohöls kommen aus Libyen, auch mit einem Tanker nach Triest dann in Italien. Und die dritte Hauptquelle sind ungefähr 15% aus Saudi-Arabien über die Petroline Pipeline von West-Saudi-Arabien nach Ägypten und dann auch mit dem Tanker nach Triest. Das ist irgendwie das Öl. Und wenn man schaut, woher kommt das Gas, jetzt in Gelb eingezeichnet, das kommt über zwei Routen im Wesentlichen, 70-80% über die West Austria Pipeline, das ist aus Norwegen, kommt über deutsche Häfen nach Österreich, nach Baumgarten im Osten Österreichs, dann 20% über die Trans Austria Gasleitung, Entschuldigung, Italien nach Kärnten, Algerien ist da über Tunesien eine Pipeline nach Italien und die dritte Quelle ist dann Aserbaidschan hier eingezeichnet, über die Türkei, Griechenland, die Transadria Pipeline dann auch nach Österreich. Das heißt, die Hauptquellen sind Libyen, Saudi-Arabien und Kasachstan, Norwegen, Algerien, Aserbaidschan. Man sieht hier, Russland war kurz eingezeichnet, da kommt eigentlich jetzt nichts mehr her. Das war unsere Hauptenergiequelle, was Gas betrifft. Und hier eingezeichnet ist die berühmte Route über die Straße von Hormuz hier. Und das sieht man, wir werden von dieser Straße eigentlich überhaupt nicht betroffen. Also wir haben mit dieser Straße eigentlich gar nichts zu tun. Das heißt, kann man daraus schließen, dass dieser Konflikt im Iran rund um diese Straße von Hormuz uns gar nicht direkt betrifft?
Also prinzipiell betrifft er uns nur indirekt, weil wir mit dem, was wir beziehen in Europa, im Großen und Ganzen, was Rohöl anlangt, nicht so stark betroffen sind. Also es sind die Mengen, die aus dem Mittleren Osten kommen, in der Größenordnung von 1 bis 1,5 Millionen Fass. wie Sie auch richtig dargestellt haben, die Mengen von Saudi-Arabien werden über Sidi Kerir, das ist ein Mittelmeerhafen, in Ägypten verschifft. Ja, das heißt, es kann sein, dass das Europa per se mit den Verträgen nicht einmal betroffen ist. Die große Betroffenheit ist natürlich in Asien. Wir sind aber nicht, was Rohöl anlangt, sondern was raffinierte Produkte anlangt, sehr wohl betroffen. Ja, weil aus dem Nahen Osten, aus dem Mittleren Osten in dem Fall, kommt relativ viel Diesel und Flugtreibstoff nach Europa. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, die europäischen Raffinerien haben ja eine Kuppelproduktion. Das heißt, sie haben die verschiedensten Produkte, die rauskommen. Rohöl kommt rein und dann kommt Heizöl schwer, Heizöl leicht, Diesel, Flugtreibstoff, Benzin, Naphtha für die Petrochemieindustrie und LPG. Und da sind diese Raffinerien an und für sich alle schon vor langen Zeiten gebaut worden. Und in den 90er Jahren hat man in Europa beschlossen, dass man Diesel günstiger besteuert. Man wollte damals der Frachtindustrie, also den Frechtern, den großen Frechtern, eine Unterstützung zukommen lassen. Und das wurde günstiger besteuert. Die Automobilindustrie hat das dann als Chance entdeckt und hat die Autos, die damals relativ laut waren, Dieselautos haben eine laute Maschine gehabt, nicht? Haben die dann immer mehr in ihrer Effizienz verbessert. Und heute hört man keinen Unterschied mehr zwischen einem Dieselauto und einem Benzinauto. Mhm. Es haben sich diese Dieselautos aber durchgesetzt, weil der Energiegehalt von Diesel höher ist wie der von Benzin. Das heißt, ich kann einfach längere Strecken fahren. Und nachdem dieser Nachteil vom lauten Geräusch des Motors nicht mehr gegeben war und gleichzeitig auch einen Steuervorteil, sind einfach sehr viele Europäer von einem Benzinauto zu einem Dieselauto gewechselt. Und das lastet auf der europäischen Raffinerieindustrie. Ja, weil wir haben momentan einen Ausstoß, der produziert Benzin und Diesel. Und das ist nicht genug Diesel. Ja, und zu viel Benzin. Und deswegen importieren wir schon seit vielen Jahren sehr viel Diesel und exportieren jedes Jahr sehr viel Benzin. Mhm.
Nur vielleicht kurz die Grafik, ich habe das ja mit Ihnen zuvor auch grob besprochen, die stimmt in etwa aus Ihrer Sicht?
Nun, ich möchte Sie jetzt nicht hier in Details korrigieren, ja. Aber im Großen und Ganzen, die Länder haben Sie richtig erfasst.
Ja. Aber noch einmal die Frage, der Iran-Konflikt, ist ja omnipräsent in den Medien, diese berühmte Straße von Hormuz, wo eben 20% des Weltölhandels irgendwie dort passieren. Wenn wir nicht direkt betroffen sind, wie indirekt ist Österreich betroffen von diesem Konflikt?
Wir sind am internationalen Markt, was Rohöl und raffinierte Produkte anlangt. Da werden die Preise an den Börsen gebildet. Und diese Preise gehen nach oben, wenn international die Nachfrage steigt.
Aber das heißt, darf ich nur korrigieren, das heißt, was die Versorgung betrifft, ist es eigentlich kaum ein Thema, sondern es ist in erster Linie eine Preisfrage, wo wir betroffen sind.
Absolut.
Okay. Es ist schnell gegangen. Wir müssen schon zur ersten Werbeunterbrechung kommen. Ihnen vielen Dank einstweilen fürs Zuschauen und wir sind gleich wieder zurück. Ja, und willkommen zurück beim Message Macht Medien. Heute mit Energieexperte Johannes Bonini. Wir haben schon über den Iran-Krieg gesprochen. Was irgendwie, also es ist ein bisschen der Eindruck, man hat sich schon gewöhnt, dass da ein Krieg stattfindet im Nahen Osten. Man hört immer wieder, was sich tut. Was nicht ganz klar ist, die Straße von Hormuz ist nach wie vor geschlossen. Mhm. Ja, man weiß zwar nicht eigentlich von wem, ob vom Iran oder von den USA selbst, aber sie ist eigentlich zu. Und es gibt diese Alarmrufe der Internationalen Energieagentur, die sagt, dass es schon im April oder spätestens im Mai eng wird, was die Versorgung betrifft und dann auch was die Preise betrifft, da würde es dann nach oben gehen, dass es Flugausfälle im Sommer geben soll und dergleichen. Wie bewerten Sie diese Alarmrufe? Sind die berechtigt? Droht da etwas? Oder ist das übertrieben?
Na, diese Alarmrufe sind real, nicht? Wir haben das heute schon. Es ist nur die Frage, wo Sie sind, nicht? Also wenn Sie in Asien sind, haben Sie heute schon das Problem, dass die petrochemische Industrie, die Stahlindustrie im Süden von Asien großteils ohne Gas dasteht. Ja, die müssen einfach ihre Produktion aussetzen. Die Verstromung findet nicht mehr mit Gas statt, sondern mit Kohle. Große Probleme bei der Versorgung mit LPG, nicht? Das ist ein Kochgas. In Indien, das heißt, da bleiben viele Restaurants zu. Flüge fallen aus. Aber wenn wir jetzt auf Europa kommen, ja, und ich nehme an, das ist doch der Fokus,
ja.
Wir sind etwas weniger stark betroffen, aber Sie haben natürlich gesehen, dass die Preise für Diesel nach oben gegangen sind. Das hat in Europa schon dazu geführt, dass es einfach weniger Nachfrage gibt. Ja, die Nachfrage ist, je nachdem, welche Woche man sich jetzt anschaut, zwischen 5% und 15% zurückgegangen. Das führt natürlich zu einem Ausgleich im Markt. Nicht? Der Markt hat Angebot, hat Nachfrage und der Preis regelt sehr viel von dem. Im Flugtreibstoffbereich kann man sagen, ist es eigentlich am schlimmsten. Ja? Warum? Weil wir dort besonders stark vom Mittleren Osten abhängig sind. Wenn Sie sich diesen Markt hernehmen, dann importieren wir ungefähr 30% dessen, was wir hier verfliegen, aus dem Mittleren Osten. Und das ist sehr geballt von dort. Ja. Im Dieselbereich importieren wir von vielen verschiedenen Quellen, haben wir auch relativ viel aus dem Mittleren Osten, aber das gleicht sich etwas besser aus. Aber im Flugtreibstoff ist das besonders eine schwierige Situation. Und da kommt jetzt dazu, dass die Saison sich ändert. Wir kommen jetzt aus dem ersten Quartal, aus den ersten 4 Monaten. Mhm. Da haben wir in Europa einen Importbedarf von, sage ich einmal, 400.000 Fass pro Tag. Das steigt jetzt, ja, Mai, Juni bis Oktober werden diese Werte raufgehen auf 600.000, 700.000 Fass pro Tag. Gleichzeitig fällt aber der Mittlere Osten als Lieferant mit ungefähr 300.000 Fass aus. Ja. Das heißt, wir haben jetzt gesehen in den letzten Monat, dass die Lieferanten, die gewöhnlich 100.000 Fass geliefert haben, haben es jetzt geschafft, ein bisschen mehr als 300.000 Fass zu liefern. Das heißt, der Markt hat sich einigermaßen im April über diesen Engpass hinretten können, weil der Preis einfach ein gutes Signal war und alternative Anbieter haben mehr geliefert. Jetzt ist die Frage, können die noch mehr liefern? Ja? Und das ist natürlich dann schwierig. Ja? Und nachdem aber auch die Nachfrage deutlich zunimmt, ja, können wir heute schon fix sagen, es wird sich nicht ausgehen. Und die Reaktion ist auch entsprechend. Die Fluglinien wissen das, sie sehen ganz genau, dass dieser Engpass kommt und deswegen gibt es diese Flugausfälle.
Wann wird dieser Engpass kommen?
Der ist jetzt im Mai sehr realistisch. Ja, das heißt, je nachdem, wo man ist.
Hauptsächlich Flüge?
Das betrifft in erster Linie die Flüge. Ja, weil eben hier mehrere hunderttausend Fass pro Tag an Flugtreibstoff fehlen werden.
Wie schaut das bei Benzin, Diesel aus, also was die Zapfsäulen betrifft, mit Versorgung und Preisen?
Also
es ist ja auch so, dass die Energieagentur bekannt gegeben hat, sie hat ganz viele Reserven freigegeben und damit auch den Markt gestützt. Also wir erleben ja derzeit eigentlich auch ein bisschen einen gestützten Markt. Und diese Reserven sind natürlich irgendwann auch aufgebraucht. Also es gibt noch welche, aber wie entwickelt sich das? Was heißt es für die Zapfsäulen, für Benzin und Sprit?
Also zuerst einmal zur Freigabe der Internationalen Energieagentur. Nicht? Die hat 400 Millionen Barrel freigegeben von den strategischen Reserven. Das ist in erster Linie mal Rohöl, das sie freigegeben haben. Und das ist ganz wichtig für diejenigen, die nicht genug Rohöl haben. Jetzt haben wir in Europa an und für sich genug Rohöl, das ist nicht unser Problem. Aber wir machen trotzdem bei dieser Freigabe in Europa mit, aus einem Akt der Solidarität. Warum? Wenn jetzt unsere Raffinerien in Europa Öl von den strategischen Reserven in der Raffinerie verarbeiten, müssen sie zum gleichen Zeitpunkt nicht Rohöl am internationalen Markt zukaufen. Dieses Rohöl, das sie sonst zukaufen würden, wäre dann verfügbar. Das heißt, ein asiatischer Raffineur, der heute unter dieser Angebotsverkürzung leidet, der kann dann auf einmal eine Ladung Rohöl kaufen, die er vorher hätte nicht kaufen können. Damit hilft man dem Markt international sich auszugleichen. Und man hat mit 400 Millionen Fass ungefähr das auf den Markt geworfen, was so in einem Monat gefehlt hat. Das heißt, das war schon eine recht adäquate Antwort auf diese Situation.
Aber heißt das, man hat mit dieser Freigabe der Reserven einen Monat Überbrückung gewonnen und jetzt nach diesem Monat wird es irgendwie eng? Oder kann man dann noch einmal Reserven freigeben? Oder
es sind insgesamt das? 3 solcher Maßnahmen möglich. Wir haben 1,2 Milliarden Fass Rohöl in den strategischen Lagern.
Und 400 bis 500 sind davon schon einmal
400 weg, sind oder? Jetzt einmal freigegeben worden. Das heißt, man könnte das noch 3-mal machen. Nicht? Und ich nehme an, das wird auch wieder gemacht werden. Nur man muss sich genau überlegen, wann man das tut. Weil solange die Straße von Hormuz nicht offen ist, kommt da nichts raus. Nicht? Also das ist eine sehr schwierige Situation. Aber Europa hat ja nicht das Problem, dass wir nicht genug Rohöl haben. Wir haben bei uns ein reales Problem. Wir können jetzt gerne über Rohöl und Verknappung und Asien sprechen. Mhm. Dort steht sehr viel still. Ja? Mhm. In Europa steht sehr wenig still und in Amerika steht gar nichts still. Das heißt, man kann das unterschiedlich betrachten. Aber ich nehme an, Ihre Zuhörer wollen jetzt einmal verstehen, was heißt das für Europa?
Mhm. Also konkret einmal, was die Zapfsäulen betrifft, Diesel, Benzin für die Autofahrer. Also wir erleben das rund um die 2 Euro, manchmal ist drunter, manchmal ist auch drüber gehüpft über diese 2 Euro je Liter Grenze, ist eine 3 Euro pro Liter Grenze, ist ein 3 Euro je Liter Szenario möglich?
Das war am Anfang eine interessante Frage und die Antwort müsste eigentlich immer sein, ja warum nicht, ne? Der Markt wird sich ausgleichen, um diese Zahlen einmal auch irgendwie in Verhältnis zu bringen. Wir verbrauchen pro Tag in Europa ungefähr 5,6 Millionen Fass an Diesel und wir haben einen Importbedarf von ungefähr 1,1 Millionen Fass. Davon kommen aber nur, sage ich, 300.000 Fass aus dem Mittleren Osten. Das heißt, wir haben hier alternative Möglichkeiten, zwar nicht in diesem Maße, wie wir es gerne hätten, deswegen kommt es auch zu Engpässen und da müssen die Preissignale hoch sein, aber dieser Markt gleicht sich, sage ich mal, einigermaßen aus. Ich sage einigermaßen, weil wir natürlich in Europa sehen, es gibt Zapfsäulen, die sind nicht mehr im Betrieb, wo die Versorgung nicht ordentlich ist, wo die Konsumenten frustriert werden und wo vor allem Frechter, die sich nicht mehr leisten können oder Fischer, die sich nicht mehr leisten können, eben nicht mehr Diesel tanken. Das heißt, der Markt schlägt sozusagen zu. Im Benzin ist das sowieso nicht das Problem. Beim Benzinbereich haben wir sogar negative Margen. Das heißt, das ist ein unglaubliches Phänomen, dass die Benzinmargen negativ sind, weil einfach der Rohölpreis so stark gestiegen ist. Also da sieht man wieder, dass wir in Europa ein Dieselproblem haben und kein Benzinproblem.
Das heißt, auch für Autofahrer, also für Flugreisende, speziell im Sommer, also eigentlich schon beginnend jetzt dann in den nächsten Wochen, wird es eng, es wird zu Flugeinschränkungen kommen, werden Flüge gestrichen werden. Für die Autofahrer besteht keine große Gefahr, dass das Richtung 3 Euro geht, sondern sich eher stabil verhält. Würde ich jetzt raushören aus Ihrem Statement?
So kann man das ja interpretieren. Nur das mit dem Preis ist immer auch eine Frage der Besteuerung. Ja? Und das ist eine Frage des Landes. Der reale Preis ist ja nicht einmal ein Euro. Nicht? Das heißt, das, was wir erleben, ist natürlich ein Multiplikatoreffekt, weil man ja hier mehrere Steuern auf dieses knappe Gut draufgelegt hat. Und in jedem Land ist das anders in der Ausprägung. Wenn man sich das rein einmal von der Marktseite her anschaut, ja, der Markt ist immer sehr gut, dass er Angebot und Nachfrage ausgleicht. Ja, wenn der Markt funktioniert, wenn die Lieferketten funktionieren können. In dem Moment, wo ich in den Markt eingreife, besteht die Gefahr, dass die Lieferketten nicht funktionieren. Deswegen sind so Themen wie Margenbegrenzung nicht besonders glücklich, weil die natürlich mit dem Feuer spielen. Nicht? Ich habe Raffinerien, die verkaufen ihre Produkte und wenn die Lieferkette funktioniert für Österreich, dann bekommen wir unseren Sprit aus der OMV-Raffinerie für den im Großen und Ganzen den Ostteil des Landes. Den süddeutschen Raffinerien, die versorgen quasi, wenn sie wollen, Salzburg und den Westteil des Landes und ein bisschen was kommt von Italien drauf, für den Süden Österreichs. Wenn jetzt aber diese Raffinerien Preissignale bekommen, ja, die besser sind, und die sind da, ja, also in Rotterdam, das sind die großen Häfen in der Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-Gegend, ja, das sind die großen Raffinerien und die großen Häfen, das sind Preissignale, da kann der jeden Tag gutes Geld verdienen. Und wenn bei uns die Lieferkette gestört wird, dann wird er wahrscheinlich in Versuchung geraten, dass er den Treibstoff nicht nach Österreich schickt, sondern eben das woanders hin verschifft. Deswegen muss man immer aufpassen, ja, wenn man in einen funktionierenden Markt eingreift, weil es kann passieren, dass wenn das Gut ohne dies knapp ist, dass ich dann in Wirklichkeit ohne dieses Gut dastehe. Bis jetzt ist das noch nicht in dem Ausmaß passiert, aber wir haben natürlich gehört, dass es in strukturschwachen Gegenden die eine oder andere Tankstelle erwischt hat. Aber ich würde mal eher sagen, man muss hier vorsichtig sein. Ja.
Kommen wir mal von den direkten Auswirkungen auf die Menschen, auf so eine politisch-strategische Frage. Auch weltpolitisch. Also der offizielle Grund in erster Linie ist natürlich das iranische Atomprogramm, warum die USA und auch Israel Krieg gegen den Iran führen. Nämlich, dass der Iran keine Atombombe hat, ist auch irgendwo ein bisschen ehrlicherweise ein nachvollziehbarer Grund. Aber Aus dem, was Sie zuvor gesagt haben, dass es eigentlich hauptsächlich jetzt gerade Asien betrifft und Europa weniger und die USA mehr oder weniger gar nicht, kann das ein strategischer Hintergrund sein, ein Aufstreben Asiens, also jetzt in dem Fall hauptsächlich China, möglicherweise auch Indien, ein bisschen zu dämpfen? Kann das ein strategischer Grund sein?
Ich glaube nicht, dass das unbedingt der Hintergedanke war von Trump, dass er hier deswegen diesen Krieg ermöglicht hat. Was wir schon erkennen von Präsident Trump, dass er versucht, wieder verstärkt Länder, die sich vom Petrodollar entfernt haben, dazu zu motivieren, dass sie wieder den Dollar verwenden. Wir haben das deswegen wahrgenommen, weil in Venezuela das einzige wirklich relevante Gesetz, das beschlossen worden ist, nach der Extraktion von Maduro, war, dass die Venezolaner beschlossen haben, dass sie wieder in US-Dollar fakturieren werden.
Es ist sozusagen die Vorherrschaft des Dollars, was den Welthandel betrifft, in Währungen, Devisen etc., wird ja alles in Dollar abgewickelt. Das war gefährdet und das könnte ein Mitgrund sein, auch für diese Intervention im Iran, meinen Sie?
Es ist ein Hintergedanke, wo man natürlich mit Besorgnis feststellt, dass sich die BRICS-Staaten mehr und mehr von Dollar entfernen, weil sie einfach sich auch mit dem, was der Dollar ist, ja, nicht gerne unterwerfen. Sie müssen ja feststellen, dass die Amerikaner, wenn jemand nicht das tut, was sie wollen, gerne Sanktionen verhängen. Jetzt hat Europa auch angefangen mit Sanktionen. Das sind ja alles, sage ich einmal, Maßnahmen, wo man sich Fragen stellt, wie schaffen die das, nicht? Und die Kontrolle der Währung, ja, ist eines der effizientesten Mittel, um Sanktionen durchzusetzen.
Also BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, die haben das Bestreben gehabt, sich aus dieser Vorherrschaft des US-Dollar zu befreien und die sind jetzt wieder ein bisschen stärker im Korsett.
Es sind nicht nur diese Staaten, die Sie genannt haben. Mittlerweile sind die BRICS-Staaten schon 11 Staaten. Es geht eigentlich gar nicht nur um den Dollar, sondern es geht denen um eine multipolare Weltordnung. Versus die Amerikaner wollen halt, wenn sie wollen, der Chef am Platz sein und die anderen lassen sich nicht so gern unterordnen.
Also mit dieser Vorherrschaft des Dollar war gesichert, dass die Amerikaner die Weltordnung dominieren, Weltpolizist sind etc. Die BRICS-Staaten, also mittlerweile 11, wollten das untergraben und kann das tatsächlich auch ein Motiv sein für diesen Iran-Krieg? Das iranische Öl, iranische Ressourcen sind natürlich auch weltpolitisch ein Faktor.
Ich würde sagen, das ist eines, wo man sich erwartet hat, dass man ähnlich wie in Venezuela eine Blaupause von Venezuela macht, nicht? Und dass man dort nachher schnell einen Regime-Change hat und das wäre für die Amerikaner, wenn sie wollen, der eigentliche Vorteil gewesen, wenn das so ausgegangen wäre. Man hat ja hier Erwartungen gehabt, die nicht ganz erfüllt worden sind.
Also das heißt, es hat, wenn es eine Taktik gewesen wäre, hat es nicht ganz funktioniert. Was die Vorherrschaft des Dollar betrifft, hat das funktioniert? Also ein Regime-Change, das hat nicht stattgefunden, das ist gescheitert, zumindest bis dato. Was die Absicherung der Vorherrschaft des Dollars betrifft, war das ein Erfolg bis dato?
Ja, leider ein Rohrkrepierer, wenn man das aus Seite von Trump betrachtet. Warum? Die Iraner sind natürlich fern davon, dass sie heute sagen, ja, wir verwenden wieder den Dollar. Aber es haben sich auch die arabischen Verbündeten von Amerika momentan stark mit der Thematik beschäftigt, ob sie sich weiterhin an den Dollar anhängen wollen. Die GCC, also die Gulf Cooperation Council Länder, die haben ja ihre Währungen an den Dollar gehängt gehabt. Und die haben quasi ihr Geld, das sie aus dem Verkauf von Öl und Gas gemacht haben, in Amerika reinvestiert. Was ja den Amerikanern hilft, ihre Schulden zu finanzieren. Und die sind momentan aber sehr enttäuscht, ja, weil das sind diejenigen, die momentan von den Amerikanern nicht in dem Maß beschützt worden sind, wie sie sich das erwartet haben. Und die sagen momentan ganz offen, dass sie sich überlegen, sich vom Dollar hier zu entfernen. Wir wissen ja, dass Saudi-Arabien seit den 70er Jahren mit der Vereinbarung zwischen dem damaligen König Fahd und Kissinger sich quasi an den Dollar gehängt haben. Diese Vereinbarung ist nach 50 Jahren im Jahr 2024 ausgelaufen. Und diese Vereinbarung hat man in Saudi-Arabien nicht verlängert. Und deswegen ist das momentan ein ganz heikles Thema.
Der Ausstieg der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC, Hängt das in irgendeiner Weise damit zusammen?
Das zeigt auch, dass der Druck sehr groß ist. Ja? Und innerhalb dieser Gulf Cooperation Council Länder war der Druck besonders auf die Vereinigten Arabischen Emirate sehr groß. Die haben sich auch hier nicht entsprechend verteidigt gefühlt, weder von Amerika noch von den anderen arabischen Ländern. Das heißt, die sind da hier sehr betroffen. Und man hat immer zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Rivalitäten gehabt, aber die haben sich immer wieder arrangiert. Der Druck dürfte jetzt aber zu groß geworden sein. Deswegen haben die gesagt, sie gehen jetzt aus der OPEC raus. Hat vielerlei Konsequenzen. Ja. Es ist in erster Linie, wenn Sie wollen, eine Schwächung der OPEC. Aber das heißt nicht, dass damit die OPEC beendet ist. Die OPEC hat viele verschiedene Gründe. Ja. Es ist in erster Linie, wenn Sie wollen, eine Koordination von vielen Produzenten, die versuchen, den Markt einigermaßen ausgeglichen zu versorgen. Wenn jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate mehr Öl produzieren, und das wollten sie schon seit Jahren, ja, dann wird das in erster Linie dazu führen, dass es weniger Streit innerhalb der OPEC geben wird, weil eben ein Unruhefaktor weniger da ist. Sie werden mehr produzieren. Das heißt, der Markt wird vielleicht unter Druck geraten, wenn einfach deutlich mehr produziert wird von gewissen Ländern. Aber die Nachfrage nimmt auch zu. Also es ist nicht so, dass das Ganze jetzt ein großes Drama ist, aber es zeigt, dass es Bruchlinien gibt zwischen den verschiedenen Ländern in der Region.
Aber das heißt, zusammenfassend für Donald Trump und die Amerikaner war diese Intervention im Iran bis dato machtstrategisch, machtpolitisch ein Misserfolg eher.
Ein
katastrophaler Misserfolg. Kann es sein, dass es wirtschaftliche Profiteure gibt? Also ich habe mir das angeschaut. Die Energiepreise sind natürlich in die Höhe geschnalzt, weltweit, auch in den Vereinigten Staaten. Und natürlich hat die Rüstungsindustrie auch mehr Geschäfte gemacht, weil wenn es unsichere Zeiten gibt, werden mehr Waffen gekauft, wird es mehr Rüstung brauchen. Und im ersten Quartal hat ExxonMobil, also ein Ölkonzern, 11 Milliarden US-Dollar mehr an Gewinn gemacht. Shell, auch eine sehr bekannte Ölfirma, zusätzlich laut Guardian, also britische Tageszeitung, 6,8 Milliarden im ersten Quartal Dollar mehr Gewinn gemacht. BP, British Petrol, im ersten Quartal mehr Gewinn von 4,5 Milliarden Dollar. Das ist ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 74%. Die OMV hat im ersten Quartal ein Plus von 200% gemacht. Und auch bei der Rüstung ist es so, dass Lockheed Martin, die Aktie ist seit Kriegsbeginn je Aktie um 6,33 US-Dollar gestiegen und RTX hat auch ein Plus von 33% mehr Gewinn im Vergleich zum Quartal des Vorjahres. Also das können jetzt alles beliebige, zufällige Zahlen sein, aber sie vermitteln ein wenig den Eindruck, dass die Energie- und Rüstungsindustrie wirtschaftlich schon ein Gewinner dieses Iran-Kriegs ist. Kann man das zusammenfassend so sagen oder ist das zu mutig?
Also wenn die Preise steigen, gerade im Energiebereich, dass da die Energieunternehmen mehr Gewinne machen, liegt in der Natur der Sache, weil sie ja das gut produzieren. Die sind aber in einem sehr zyklischen Geschäft. Ja, das geht rauf, es geht runter und die müssen da auch langfristige Investitionen tätigen. Das heißt, das würde ich einmal jetzt nicht als besonders hervorstreichen oder als eine strukturelle Änderung, die wir wahrnehmen. Das, was wirklich interessant ist, ist, dass wir in den letzten Jahren eine deutliche Steigerung der Rüstungsunternehmen haben. Das heißt, wenn Sie wollen, unter Anführungszeichen Kriegstreiber haben momentan Hochsaison. Und man merkt schon, dass es sehr viele wirtschaftliche Interessen gibt, Kriege zu führen. Ob das jetzt in der Ukraine ist oder im Mittleren Osten, da wird viel Geld verdient durch Krieg und durch Instabilität.
Kann das eine Intention sein, dass diese Kriege ursächlich auch begonnen wurden? Also Russland, die Invasion in der Ukraine, Iran, Venezuela, dass man da für Disruption sorgt, damit das irgendwie angekurbelt wird, das Rüstungsgeschäft, Energiemarkt, oder ist das Henne-Ei-technisch eher umgekehrt, dass machtpolitische Interessen diese Kriege verursacht haben und dann halt einfach Rüstung benötigt wird und die Rüstungsindustrie davon halt natürlich automatisch profitiert.
Natürlich gibt es da langfristige Überlegungen, nicht? Also die Amerikaner haben immer schon langfristige Überlegungen gehabt, was die Ausdehnung der NATO anlangt. Ja? Mhm. Und dass man dann irgendwann auf Widerstand stoßt, siehe Ukraine, das war absehbar. Wurde von den amerikanischen Diplomaten auch immer gewarnt davor, dass man irgendwann einmal von Russland die rote Karte bekommt. Also das ist klar, aber es gibt eben mehrere Interessen. Die Ausdehnung einer Allianz hat ja auch damit zu tun, dass man, wenn die Allianz größer wird, dass nachher mehr Mitglieder nachher Waffensysteme kaufen. Und natürlich hat eine größere NATO zur Folge, dass nachher mehr Waffensysteme der amerikanischen Produzenten verkauft werden. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass die amerikanische Steigerung der Flüssiggasproduktion dazu geführt hat, dass man dieses Gas verkaufen muss. Weswegen natürlich man es nicht gerne gesehen hat, und das war schon unter der Trump 1-Regierung, wo Trump gesagt hat, er möchte nicht, dass Nord Stream 2 gebaut wird. Warum wollte er es nicht? Weil er hat gesagt, er möchte lieber sein Flüssiggas nach Europa verkaufen. Das heißt, es gibt klar unterschiedliche Interessen und es ist immer die Frage, wer ist der Chef im Raum? Ja? Und wenn der Chef seine Agenda durchbringen kann, dann passiert das, was wir jetzt haben.
Eine Frage noch, das geht jetzt wieder ein bisschen ins Publizistische, Kommunikationstechnische. Es ist sehr oft so, dass es, ich habe zuvor auf Alarmrufe genannt, das funktioniert natürlich auch immer medial und negative Schlagzeilen, only bad news are good news, die werden auch gerne abgedruckt. Und es war beispielsweise so bei der Invasion Russlands in der Ukraine, Österreich hatte 80% seines Gases aus Russland bezogen. Da war es so, dass viele Experten gesagt haben, ja, das wird ganz, ganz schlimm ausgehen. Sie haben auch beispielsweise gesagt, das sei ein Schuss ins Knie. Mhm. In der Presse haben Sie das gesagt, das Ölembargo der EU gegenüber Russland. Mhm. Es kommt heute quasi mehr oder weniger fast kein Gas mehr aus Russland, mhm, fast kein Öl. Wir sind trotzdem versorgt. Mhm. Zugegebenermaßen, wir hatten auch eine Inflation in zweistelliger Höhe, ein, zwei Jahre lang. Also es hat schon einen Preis gehabt. Aber die Versorgung ist trotzdem gesichert. Waren diese Alarmrufe von damals im Jahr 2022 zu laut, übertrieben? Jetzt im Replizieren.
Na, ich habe 100% recht gehabt, nicht? Also ich habe damals gesagt, dass das Ölembargo, also die Sanktionen im Ölbereich, ein Schuss ins Knie sind, weil wir die Nachfrage ja nicht kontrollieren können. Es wird ja heute nach wie vor das russische Öl verkauft, ist nur wir kaufen es nicht. Mhm. Und wenn Sie jemanden sanktionieren, dann soll das ja einen Effekt haben. Der Effekt, vor dem ich gewarnt habe, ist, dass wir dann auch eventuell als Retourkutsche kein Gas bekommen. Das hat uns getroffen. Deswegen hatten wir die Rekordinflation. Und das ist genau das, was man in Europa, wo man jahrelang dann gekämpft hat. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man das Thema intelligent diskutiert. Ja, das hat man damals nicht gemacht. Das ist nicht passiert. Und es hat sich jeder die Frage gestellt, von den Analysten nämlich, den führenden Analysten, wir haben uns die Frage gestellt, wie kann das sein, dass diese Frage nicht ordentlich diskutiert wird? Und die Antwort war, weil es vorgegeben war. Das war schon beschlossen, dass man das so machen möchte, weil es halt ein Wunsch der Amerikaner war. Dass wir aber die Rechnung dann bezahlen mussten, ja, an das hat keiner gedacht. Ja. Und ich habe aber daran gedacht. Und es ist eigentlich eher bemerkenswert, dass man aus dem nicht die Schlüsse gezogen hat.
Okay, wir kommen schon zur zweiten Werbeunterbrechung. Vielen Dank, Enstweilen, und auch Ihnen. Und wir sind in Kürze zurück. Und wir sind wieder zurück bei Message Macht Medien. Heute geht es um Energiefragen mit Johannes Benigni. Herr Magister, ich habe noch eine Grafik vorbereitet, weil es immer gut ist, aus der Vogelperspektive irgendwie sich das Ganze anzuschauen. Ich hoffe, auch das ist einigermaßen akkurat. Und zwar Energiegesamt, das heißt Wärme, Verkehr und Strom. Das ist alles, was an Energie verbraucht wird. Das sieht man, das ist die erste Grafik Österreich. Wir haben 35% unseres Energieverbrauchs beruht auf Öl. 20% ist alles circa Gas, Erdgas. Dann haben wir 40% immerhin schon erneuerbare Energien, also Bioenergie, Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik etc. Und dann importiert ganz wenig Atomenergie und auch Kohle, also sehr marginal. Das ist Europäische Union, vergleichbar etwa 35% Öl, 20% Gas, ziemlich wie Österreich, nur 25% erneuerbare Energien und dann halt schon 10% Atomenergie, 10% Kohle, USA, 35% Erdöl auch, 30% etwas mehr Erdgas, erneuerbare Energie deutlich weniger, vergleichbar dann aber auch 10% Atomenergie und Kohle. Als nächstes haben wir dann Russland, da sieht man weniger Öl, ganz stark Erdgas abhängig, erneuerbare Energie weniger und auch weniger Atom, dafür mehr Kohle. Und wenn man schaut, China, Erdöl 17%, wenig Erdgas, wenig Erneuerbare, wenig Atomenergie und ganz stark Kohle, also 55%. Und in etwa ähnlich ist es bei Indien, immerhin 25% Öl, Erneuerbare ganz wenig, Erdgas ganz wenig, wenig Atomenergie und massiv Kohle. Und wenn man sich es weltweit anschaut, sieht man ganz stark Öl, Gas, Energie, Erneuerbare wenig, wenig Atomstrom und Kohle. Und man sieht hier schon irgendwie ein gewisses Gefälle. Also der Westen hängt an Öl und Gas, ein bisschen mehr Erneuerbare als Asien. Asien ganz stark abhängig nach wie vor von Kohle. Mhm. Und da ist aus meiner Sicht die Frage, also Asien ist abhängig von Kohle, der Westen von Öl und Gas. Öl und Gas wird durch den Iran-Krieg teurer. Ist es da nicht im Umkehrschluss eigentlich ein Schuss ins Knie, dieser Iran-Krieg, weil ja, wenn wir von Öl und Gas abhängig sind und das teurer wird, wir eigentlich hauptbetroffen sind, also der Westen?
Naja, also das ist nicht jetzt eine große strategische Vorgabe, dass man jetzt versucht, hier Öl teurer zu machen, nicht? Und dass wir jetzt darunter leiden, ja, aber das hat ja Gründe, warum das Portfolio so ist, nicht? Bei uns haben wir mit diesen 35% im Westen Anteil an Öl, das widerspiegelt unseren Verkehr, nicht? Wir haben einen, wenn Sie wollen, relativ reifen Verkehrssektor, wo halt Benzin, Diesel und dergleichen verwendet wird. In Asien haben sie sehr viele Entwicklungsländer, nicht? Die Leute haben dort noch nicht diesen Zugang zum Verkehr wie wir. Das ist erst im Kommen. Mhm. Das heißt, das sind alles Länder, wo sehr viele Privatpersonen noch kein Auto haben. Deswegen haben sie heute noch nicht so viel Öl im Portfolio. Wenn wir China hernehmen, da ist das heute deswegen auch sehr stark eine Politik. Die versuchen ganz stark die Elektrik-Vehicles zu pushen, damit sie eben gar nicht in diese Situation kommen. Das ist einmal das, was Öl anlangt. Die Zunahme von Gas, ja, ist relativ eindeutig in Asien bemerkbar. Sie ist bei uns, wenn Sie wollen, gegeben. Ganz stark hat sich das ausgedehnt in Amerika. In Amerika war im Jahr 2005 der Anteil von Kohle ungefähr dort, wo heute Gas ist. Mhm. Und Gas war ganz niedrig. Dann haben sie dieses Fracking-Gas entwickelt und haben quasi die Kohle sehr stark nach unten gedrückt. Und heute wird viel mehr Gas verstromt. Und damals war es eben zur Hälfte Kohle verstromt. Das heißt, die haben, wenn sie wollen, es geschafft, aufgrund technologischer Erneuerungen die Kohle zurückzudrängen. Das ist ja auch der Grund, warum der Barack Obama damals in Pariser Vereinbarung das Jahr 2005 als Referenzjahr für die amerikanischen Klimaziele gewählt hat, weil sie seitdem enorm viel gemacht haben, um hier wegzukommen von der Kohle. Und wenn Sie Asien hernehmen, dann sehen Sie diesen großen Anteil von Kohle, weil sie das haben. Ja. In Indien zum Beispiel, die haben die Kohle. Ja. Der indische Minister sagt mir, ja Johannes, wir haben Kohle, wir können darauf auf gar nicht verzichten, ja, weil wir haben nicht die Fremdwährungen, die Devisen, damit wir jetzt viel ausgeben für Energie, um das woanders her einzukaufen. Das heißt, das erklärt im Großen und Ganzen diese Energieportfolios. Auch China hat sehr große Kohlevorkommen, sind der größte Produzent von Kohle. Das heißt, was die Herausforderung jetzt ist, ja, ist, dass Asien runterkommt von der Kohle. Weil wenn wir CO2-mäßig irgendwas erreichen wollen weltweit, dann ist es am schnellsten passiert, wenn in Asien die Kohle reduziert wird und mehr zum Beispiel Gas verstromt wird.
Da sind wir auch schon bei einem Stichwort Klimawandel, Klimaschutz. Mhm. Und das ist jetzt die letzte Grafik, die wir vorbereitet haben, nämlich wie sich's entwickelt hat in den letzten 126 Jahren rundum. Also die gleichen Balken wie zuvor. Wir haben damals im Jahr 1900 quasi kein Öl und Gas gehabt und 98% Kohle und Holz. Mhm. Ja, also es war, wir haben einfach nur Holz und Kohle verbrannt damals. Dann ist natürlich Öl gefunden worden und auch Gas. Und es hat sich dann so entwickelt, dass die Kohle dramatisch gesunken ist, mhm. Zugunsten von Öl und Gas. Und dann, das war 1960, im Jahr 2000, also vor etwa vom Vierteljahrhundert, ist Gas deutlich angestiegen und die erneuerbaren Energie, also Wasserkraft, Bioenergie etc. Sind gestiegen. Atomenergie ist dazugekommen, die Kohle ist weiter gesunken. Und jetzt kommt etwas Interessantes und da kommen wir dann zum Stichwort Klimaschutz, Klimawandel. Seit 2000, im letzten Vierteljahrhundert, im Jahr 2025 ist es, hat sich also marginal etwas verändert, mhm. was die erneuerbare Energie betrifft, eigentlich kaum zugelegt. Mhm. Öl, Gas in etwa gleich geblieben, auch Kohle sogar ein bisschen mehr geworden. Also was den Klimawandel betrifft, haben wir in den letzten 25 Jahren, im letzten Vierteljahrhundert, keine Fortschritte gemacht. Würden Sie das teilen? Aber aus dieser Grafik ist das eigentlich ablesbar. Und warum hat es im letzten Jahrhundert gut funktioniert und seit 25 Jahren nicht mehr?
In den letzten 25, 30 Jahren, seit 1990, hat sich der Anteil der fossilen Energieträger von 78% bis heute auf ungefähr 76% reduziert. Also nicht wirklich viel. Und das ist dadurch erklärbar, dass die Energienachfrage sich um 2/3 erhöht hat. Also wir haben enorm mehr Energie heute, die wir nachfragen. Und wir haben gleichzeitig eine Weltbevölkerung, die deutlich steigt. Und das heißt, wir haben das Problem, dass wir mehr Energiebedarf haben, wir haben mehr Menschen und wir haben sehr viele Menschen, die eben nicht Zugang zur Energie haben. Deswegen wächst die Energienachfrage auch so stark. Sie müssen sich vorstellen, wir haben heute noch 800 Millionen Menschen, die keinen Zugang zur Energie haben. Wir haben 3 Milliarden Menschen, die ungefähr Energiekonsum haben in der Größenordnung von ihrem Kühlschrank. Das heißt, das sind Menschen, die haben das Bedürfnis, sich zum Beispiel ein Moped zu leisten. Ja? Entwicklungsländer wie Indien zum Beispiel haben diesen Menschen anfänglich die Energie subventioniert. Warum? Weil sie wollen, dass diese Menschen von ihren Dörfern in die Städte fahren, am Produktionsprozess teilnehmen. Und das bedeutet, du musst ihnen helfen, dass sie sich diese Kosten mal leisten können, dass sie sich überhaupt den Benzin fürs Moped leisten. Das heißt, da wird Energie zuerst in den Entwicklungsländern subventioniert, damit die Menschen am Wertschöpfungsprozess teilnehmen. Und erst später, wenn das dann passiert, ist man in der Lage, dass man nachher diese Subventionen zurücknimmt und Steuern einführt. Und das ist in diesen Ländern alles in Bewegung.
Mhm. Wenn man sich diese Grafik anschaut, ist aus Ihrer Sicht der Green Deal der Europäischen Union, Stichwort Verbrennermotor aus und alles, was da an Debatten dazu gehört, ist der ein richtiger Schritt oder muss man das kritisch sehen?
Der Green Deal ist in seiner Gesamtheit ein Vorhaben, das in erster Linie schlecht umgesetzt wird.
Ein gutes Vorhaben?
Es kann ein gutes Vorhaben werden, aber so wie bei allen guten Vorhaben, wenn es schlecht gemacht wird, dann ist es ein Problem.
Warum ist es schlecht gemacht?
Weil die internationale Koordination nicht funktioniert und die Umsetzung bei uns mit ideologischen Maßnahmen begleitet werden.
Sind die Zielsetzungen des Green Deal richtig und es verläuft die Umsetzung zu langsam oder sind einzelne Zielsetzungen falsch?
Bringen wir das Ganze zuerst einmal in Perspektive. Ja? Mhm. Wir haben in Europa so 6 oder 8% CO2-Emissionen weltweit. Ja? Das heißt, wir wollen diese Emissionen reduzieren. In Amerika hat man, was das Thema CO2 anlangt, einen ganz anderen Zugang wie in Europa. Wenn Sie in Europa mit einem Politiker sprechen, dann wird er Ihnen sagen, dass 99% aller Wissenschaftler die gleiche Meinung haben zum Thema CO2. Das heißt, es gibt keine Diskussion. In Amerika haben sie eine sehr breite Diskussion über, was bringt das, was bringt es nicht, was kostet es. Und die Wissenschaftler dort sind auf beiden Seiten. Ja? Also es ist nicht 99-1, sondern wir haben dort einen sehr ausgeglichenen Diskurs. Da gibt es tausende Wissenschaftler, die sagen, ja, Klimawandel ist natürlich, ja, das ist, findet statt. Aber die Frage der Referenz der Temperatur kann man schon streiten, ob die letzten 150 Jahre relevant sind, weil wenn ich das über die letzten tausenden Jahre nehme, dann sind wir noch immer in der Eiszeit. Ja? Die sagen, ja, wenn es wärmer wird, dann ist das besser, als wenn es kälter wird. Die sagen, dass es grüner geworden ist die letzten 150 Jahre. Und es ist grüner geworden, weil CO2 hilft der Photosynthese. Das heißt, die sagen, 80% von dem, was sich geändert hat, ist positiv zu bewerten und nur 20% dieser Veränderung sind negativ. Das heißt, sie sehen, dass dieses Thema, ja, Klimawandel, so oder so geführt werden kann. Ja, bei uns wird diese Diskussion nicht zugelassen. Ja. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, was richtig oder falsch ist, es ist auch nicht meine Wissenschaft. Ich stelle nur fest, dass die politischen Maßnahmen, die sich ableiten, unterschiedlich sind. Die Amerikaner haben aufgrund dieses Diskurses CO2 aus dem sogenannten Clean Air Act gestrichen. Das heißt, auf gut Deutsch, in Amerika ist CO2 kein Schadstoff mehr. Die Firmen müssen auch CO2 nicht mehr messen und reporten. So, jetzt haben sie zum Beispiel dann den globalen Süden. Meine Freunde im globalen Süden sagen mir, Herr Bernini, natürlich machen wir bei diesen ganzen Conference of People-Diskussionen mit und wir wollen alle, dass diese CO2-Reduktionen stattfinden. Warum? Weil ihr werdet uns das zahlen. Und die Chinesen, ja, die sind uns schon voraus. Die haben heute sehr viel in Wind und Photovoltaik investiert, sind dort Weltführer, auch was die Technologie anlangt, haben aber gleichzeitig mehr Kohle, in mehr Kohlekraftwerke investiert. Warum? Bei denen geht es um ein anderes Ziel. Bei denen geht es darum, dass Energie günstig ist. Und damit haben sie es geschafft, dass sie Erfahrungen gesammelt haben, wie baut man Windenergie und Photovoltaikenergie in ein Stromnetz ein, sodass es stabil ist und gleichzeitig die Stromkosten sinken. So, und in diesem Wettbewerb sind wir. Und jetzt können wir gern über Europa besprechen und uns überlegen, was läuft bei uns gut und was läuft nicht so gut. Da haben wir mal drei Sektoren. Ja, wir haben den Verkehr. Im Verkehr ist momentan, wenn Sie wollen, der Trend in Richtung Elektromobilität. Und das wird auch unterstützt, indem man sagt, man macht die Verbrenner teurer mit CO2-Abgaben. Im Prinzip ist das sehr stark eine Frage, was ist am Markt, am Angebotsmarkt verfügbar. Als Konsument interessiert mich Mobilität. Mich interessiert nicht, ob ich Diesel tanke oder Strom tanke, sondern mich interessiert es, wie weit kann ich mit einer Tankfüllung fahren und was kostet es mich. Natürlich kann ich das unterstützen mit Steuerungen, indem ich eine Steuer auf das eine gebe und auf das andere nicht. Mhm. Und das findet bei uns statt. Also von der Seite her sage ich, ja, ich würde mir halt wünschen, noch Autos, die weiterfahren, ja, Elektroautos, aber im Prinzip sind wir am richtigen Weg.
Herr Benigni, es ist zwar unhöflich und es fühlt sich ganz, ganz furchtbar an, dass ich jetzt so hart reingrätschen muss, aber wir sind schon am Ende der Zeit. Mhm. Es ist ein sehr spannendes Thema. Man sieht, ich habe zweimal so viele Fragen und Themen vorbereitet, wie wir besprechen konnten. Wir müssen aber schon Schluss machen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie Gast waren. Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, sagen wir wie immer vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns hoffentlich nächste Woche am Donnerstag wieder. Vielen Dank. Boom, 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 boom.